Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zu dieser Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und zuversichtlich, aufgezeichnet am Montag, dem 20. Juli 2026. Nach einigen Jahren Pause befinde ich mich jetzt wieder einmal auf den Straßen von New York, diesem bedauernswerten, kulturlosen Ort, den Stefan Zweig, der österreichische Schriftsteller, 1922 besuchte und damals zu einem niederschmetternden Fazit gelangte, nämlich der hochgebildete Kulturbürger aus Wien kam in New York zum Schluss, dass hier nur kulturelle Einöde herrsche. Das hat sich natürlich in den letzten 100 Jahren leicht verändert. New York ist sozusagen zu einem Epizentrum, zu einem Hauptquartier, auch der Kultur, aber natürlich nicht nur der Kultur in der westlichen Welt geworden. Und es ist jetzt interessant, aus Anlass der Fußball-Weltmeisterschaft sich hier wieder mal ein Bild vor Ort zu machen. Ich muss Ihnen sagen, die Energie steckt einen bereits an. Vielleicht bildet man sich das alles auch nur ein, dass wenn man in New York ist, dass man sich sofort affiziert fühlt von dieser ganz speziellen Elektrizität an diesem Ort mit den unglaublichen Gebäuden. Schauen Sie sich das mal an. Und das sind ja noch nicht einmal die höchsten hier. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Wenn man sich vorstellt, wie viele Hammerschläge, wie viele Schraubendrehungen, wie viele Arbeitsstunden da investiert werden mussten, um diese gewaltigen Termitenhügel der amerikanischen Zivilisation aufzuschütten. Das meine ich übrigens überhaupt nicht despektierlich. Das sind nämlich auch monumentale Bauwerke, die wir da beobachten können, wie hier übrigens auch. Jetzt stehe ich vor einem ganz interessanten Ort, nämlich eine der angesehensten und tollsten Antiquariate der Stadt, noch mit verschlossenen Türen. Wir sehen da ausgewählte Bücher, Erstausgaben, viele dann schöne Gemälde, auch Magazine, Journale, die da ausgestellt sind und die man käuflich erwerben kann. Wir sind auf unserer Sozialreportage in New York, jetzt an der Park Avenue unterwegs, also Sozialreportage in Anführungszeichen. Das ist eine der exklusivsten Wohngegenden der Welt. Sehr teuer und viele Geschäfte natürlich der obersten Hubraum- und Kaufkraftklasse sind da anzutreffen. Also New York, eine unglaubliche Stadt, immer wieder für den Schweizer sowieso. Bei uns gibt es ja nichts Vergleichbares, nirgends auf der Welt gibt es irgendetwas Vergleichbares. Und mein erster Eindruck ist, jetzt zurück nach so vielen Jahren und dies nach einer Reihe von Reisen in den Osten, nach Moskau, ist einfach faszinierend, diese Kontraste zu sehen, diese Gegensätze der Städte, jetzt Moskau und New York, das ganz anderes. Moskau, so eine Art Imponiervitrine mit kolossalen, palastartigen Prunkbauten entlang von ausladenden Boulevards. Das ist in Moskau zu sehen. Also immer auch etwas Fassade, etwas Beeindruckung, eben Imponierarchitektur mit starken politischen Botschaften. New York im Gegensatz dazu anarchischer, konzentrierter, verdichteter und nicht so sehr erkennbar von einem zentralen gestalterischen Willen gesteuert wie die russische Hauptstadt. Und so kommen natürlich in diesen Städten auch die unterschiedlichen Entwicklungslinien und Entwicklungsgeschichten der Länder zum Ausdruck. Und beides hat eben seine eigene Faszination. In Moskau dieser Wille, eine schwer zu bändigende Landschaft und auch ein Gebiet, das immer wieder heimgesucht wurde von kriegerischen Ereignissen, Steppenvölkern, Angriffen aus Osten und Westen, das Ganze sozusagen unter die stählerne Fuchtel einer zentralen Gewalt zu bringen, während hier in den USA ja etwas das anarchische Freiheitsprinzip sich ausbreiten konnte, nachdem die Siedler sich den Kontinent, vor allem auch diese Insel Manhattan, unter den Nagel gerissen hatten. Könnte man jetzt lange Ausführungen machen, kulturanthropologischer und auch geschichtsphilosophischer Art, aber wir können das hier nur in Andeutungen einmal wagen. Aber beides in diesem Kontrast wirklich sehr, sehr faszinierend, das jetzt zu erleben, so kurz hintereinander. Ich habe es gerade mit einem Kollegen besprochen. Das ist eben genau das, was den Reiz und eben auch die Begeisterungskraft der Welt ausmacht, dass es eben so viele unterschiedliche Zivilisationsvarianten gibt und dass man entsprechend sich von beidem inspirieren lassen kann. Und man muss sich ja nicht dem einen oder dem anderen in seiner Absolutheit ausliefern oder das eine verdammen und das andere hochjubeln, sondern man kann sich eben von beidem gleichermaßen inspirieren und faszinieren lassen. Das ist sicherlich etwas von dem, was im Moment möglicherweise zu wenig berücksichtigt wird. Jetzt bin ich Ecke Madison Avenue, 61. Straße. Das ist also die sogenannte Upper East Side. Und hinter mir unter diesen Gestellen da in diesem Haus, das umgebaut wird, da befindet sich auch der Chocolatier, die Confiserie Teuscher aus der Schweiz. Und wir haben uns ja vorhin dieses Antiquariat angeschaut, Asoni, gegründet 1925 als eine uralte Institution, in der das alte Europa noch mehr gefeiert und zelebriert wird, als sich das Stefan Zweig, der eben zitierte Schriftsteller, vermutlich vorgestellt hätte. New York war auch in den 20er Jahren vielleicht nicht ganz so kulturlos, wie sich das der Bildungsbürger aus Wien damals vorstellte. Aber auch da eine Straße der Kontraste, denn neben diesem Antiquariat Asoni befindet sich die Finanzfirma Cantor Fitzgerald, also wirklich direkt angrenzend. Und Cantor Fitzgerald wurde geführt von Howard Lutnick als CEO. Und Howard Lutnick ist heute Handelsminister in der Regierung Trump. Scharf geschnittene Gegensätze auf engstem Raum in New York. Und jetzt übrigens flanieren wir an einem ganz berühmten Hotel vorbei, Grand Ballroom The Pierre, also eine der feinen, der edlen Adressen. Und man sieht hier natürlich das Architektonische, jetzt hier nur äußerlich angedeutet, diese Täferungen, das sind natürlich alles Referenzen, das sind Huldigungen an die europäische Kultur, die man in New York natürlich noch viel stärker pflegt, als das zum Teil bei uns der Fall ist. Ein Traditionsbewusstsein, das regelrecht zelebriert wird. Natürlich vor allem auch deshalb, weil diese Traditionen ja vor allem erfunden werden mussten, weil die USA sind ja erst 250 Jahre alt und diese Erfolgsgeschichte ist ja dermaßen atemberaubend, dass man sich kaum Begriffe davon machen kann. Hier ein kurzer Blick auf die Verkehrssituation. Es ist nicht ganz trivial. Ich habe das in einer meiner Spezialsendung bereits angetönt. Nach dem Fußball-WM-Final auf dem Rückweg zum Hotel versuchten wir durch die New Yorker Innenstadt zu kommen, am Sonntagabend gegen Mitternacht. Und da war also ein dichter, ja fast Verkehrsinfarkt zu beobachten, mit Menschenmassen, mit Argentiniern und Spaniern, die sich in den Haaren lagen, nach einem Match, der ja jetzt nicht unbedingt fußballerisch begeisterte, vor allem aufgrund der destruktiven Spielweise der Argentinier, die ihrem Superstar Messi mit 39 Jahren einen eher ja, unrühmlichen Abgang beschert haben. Übrigens jetzt die grüne Lunge von New York. Das ist der Anfang des Central Park, in dem ja auch sehr viele Filme schon gedreht wurden von Marathon Man mit Dustin Hoffman und Laurence Olivier bis hin zu, glaube ich, Devil's Advocate mit Al Pacino und Keanu Reeves. Ja, wir waren bei dem WM-Final von gestern Abend. Antifußball der Argentinier, ärgerlich, sehr hart, viele Fouls und gleichzeitig ein ewiges Gejammer da. Die Argentinier haben sich fallen gelassen bei jeder Gelegenheit und man hätte sich gewünscht, dass Messi, der dann unter Tränen den Abschied gab, dass die ihm einfach ein spielerisch etwas ansprechenderes Grande Finale gewährt hätten. Die Argentinier auch beim Abpfiff eher unsportlich, mein Eindruck. Die haben sich ja da in so einem Carré, wie im Film Gladiator, mit dem Rücken zur Siegerehrung gewandt und nur den Fans in der entsprechenden Kurve zugeschaut und mit ihnen kommuniziert. Es ist vielen Leuten etwas schräg eingefahren hier, diese Szenen. Aber auf der Straße nichts davon zu spüren, absolute Heiterkeit. Und ich sage es gern noch einmal, weil ich vermutlich der einzige Journalist bin, der das so festhält. Diese WM war großartig, wirklich eine WM der Superlative mit Schweizer Herz und Präzision. Mit einem Gianni Infantino, der jetzt überall kritisiert wird, zusammengestampft wird. Vergessen Sie das! Das wird ihm einfach nicht gerecht. Das ist eine völlig einseitige und auch letztlich telegrafierte negativistische Sichtweise, die wir hier überhaupt nicht teilen. Und diese Freudlosigkeit schadet eben auch, weil sie damit den Schweizern verleidet bzw. aus dem Bewusstsein verscheucht, wie wichtig es ist, dass wir diese FIFA haben, eine der wenigen globalen Institutionen, übrigens größer und globaler als die UNO, als die Vereinten Nationen. Und das ist, habe ich bereits mehrfach gesagt, in unserer kriegerischen Welt etwas sehr, sehr Wichtiges. Was kann man zu New York noch sagen? Was fällt mir noch ein im Moment? Ja, ein Thema hier, der Bürgermeister Mamdani, der ja im Verdacht steht, und vermutlich stimmt es auch, ein ziemlich weit links stehender, ja, zu Radikalinski-Thesen neigender Politiker zu sein, mit muslimischem Hintergrund. Das wird ihm ja auch vorgeworfen, dass er hier sozusagen die Scharia einführen möchte in New York. Also ich halte das für absolut übertrieben. Ich glaube nicht, dass es da so weit kommen kann. Ich glaube auch, dass der Einfluss eines Bürgermeisters in New York gar nicht so entschieden ist. Diese Stadt ist, diese Stadt ist so stark durch ihre eigene Dynamik geprägt. Ich glaube nicht, dass da ein Politiker von einem Tag auf den anderen den Schalter einfach umlegen kann. Und es gibt hier viele Muslime. Und wenn jetzt mal ein muslimischer Bürgermeister da ist, dann sind jetzt einmal die Muslime oben im Dorf. Und dann wird sich das auch wieder ausgleichen, ein absoluter Schmelztiegel. Vielleicht unterschätze ich das alles und ich weiß, jetzt werde ich dann erzürnte Briefe bekommen, die mir schreiben werden, wie ich diese islamische Gefahr unterschätze. Aber ich vertraue da auf die anarchische Kraft von New York City, diesem Epizentrum der Inspiration nach wie vor. Und gerade, das gilt es zu unterstreichen, gerade in der Gegensätzlichkeit, so habe ich das noch nie erlebt, also letzte Woche noch Moskau, Steven Seagal, da die ausladenden Riesenboulevards, diese gewaltigen Flächen und die Blickweiten und hier dieser hochverdichtete Ameisenhügel New York, dieses Übersteuerte, dieses Übersteuernde, dieses hochfibrierende, stets pulsierende, angeblich niemals schlafende New York. Das sind eben Ausprägungen der Conditio Humana, das sind unterschiedliche Manifestationen der menschlichen Natur und alle sind gleichermaßen faszinierend. Ich könnte mir vorstellen, eine Zeit lang in Moskau zu leben, auch eine Zeit lang in New York, aber am schönsten, das wird dann das Fazit sein, ist es vermutlich nach wie vor in der Schweiz. Wenn wir Schweizer der Schweiz Sorge geben, wenn wir nicht die Schweiz da vor die Hunde gehen lassen, da sind wir ja ausreichend beschäftigt mit dieser Aufgabe in naher Zukunft. Und ja, genießen wir noch etwas hier den ersten Blick hier in die Baumkronen des legendären Central Park. Zum Central Park, dieser grünen Lunge, diesem Naherholungsgebiet in New York, ist natürlich noch eine staatsphilosophische Überlegung anzuschließen. Man kann sich ja die Frage stellen, wie ist das überhaupt möglich, dass hier mitten in einer der intensivsten Herzkammern des Weltkapitalismus, in einer der teuersten Gegenden immobilienmäßig der Welt schlechthin, also stellen Sie sich vor, diese Gebäude, die da rund um den Central Park stehen, da logieren die Reichsten der Reichen, da sind die gewaltigsten Hotels, da sind unglaubliche Firmen, da sind die super, ultra, mega, high net worth Individuals zugange, da leben sie. Der Quadratmeterpreis dürfte denjenigen der exklusivsten Gegenden in St. Moritz auf dem Suvretta-Hügel um ein deutliches, vielleicht sogar um ein Vielfaches übersteigen. Ungeachtet all dessen hat man in dieser ach so superkapitalistischen Metropole New York an exklusivster, an teuerster Stätte einen großen, einen Naherholungspark gebaut. Und das ist ja nicht selbstverständlich, das ist auf den ersten Blick durchaus erklärungsbedürftig. Und das ist meines Erachtens eben Ausdruck einer letztlich bürgerlich-republikanischen Kultur, dass man eben dem Mammon entgegen den Klischees, die da über New York im Umlauf sind, nicht alles opfert. Der Amerikaner ist eben auch nicht bereit, am Schluss vielleicht die Großmutter, aber nicht die eigene Seele, da dem Geld, dem Dollar zu Opfer zu tragen. Nein, man hat gesagt, es ist wichtig, dass gerade hier an dieser teuersten und schönsten und exklusivsten Wohnlage eben auch für die Bürger, und zwar für alle Bürger, sehr republikanisch, ein Naherholungsgebiet gebaut und instand gehalten werden muss, auch noch mit einem kleinen See, der eben auch filmisch verewigt wurde. Für alle Kenner noch des Kinos der 70er Jahre, der Marathonmann mit dem unvergesslichen Dustin Hoffman in der Hauptrolle und Laurence Olivier als Nazi-Arzt Dr. Zell, sind sie außer Gefahr, dies als kleiner Insider-Joke für alle Beteiligten und für alle Aficionados. Nein, ein republikanisches Naherholungsgebiet für alle, kein exklusiver Park für die Superreichen, Verzicht auf Geldscheffelei, dafür Lebensqualität, das ist eben auch Amerika, das ist eben auch New York. Und gerade in der heutigen Zeit, in der so viele Vorurteile hüben wie drüben da sind, das schattierte Denken, das nuancierte Denken fehlt. Ja, Schalter rauf, Schalter runter gegenüber Russland, negativ oder daneben ausnehmen, positiv oder eben gegenüber Amerika, hört mir auf, absolut schwarz-weiß. Das wird der komplexen Lebenswirklichkeit aller Zivilisationen, aller Menschen, jeder Biografie überhaupt nicht gerecht. Und dieser Central Park im Zentrum, im Herzen der Stadt, eben an teuerster Immobilienlage, ist Ausdruck, ist Beweis eben dafür, dass auch einige der über New York und über die Amerikaner kursierenden Klischees selbstverständlich falsch sind, selbstverständlich einer Revision bedürfen. Das ist jetzt eine typische Central Park-Szene. Meine Damen und Herren, Sie hören vielleicht die Gitarrenklänge im Hintergrund. Die Großstadt, die geschäftigste Kapitalismus-Metropole, ist weit, weit weg. Wir sind soeben durch einen Zoo gelaufen, den Central Park Zoo. Gibt dort auch einen Kinderzoo. Und hier also ein Straßenmusiker. Vorhin haben wir noch einen Saxophonisten gehört. Und die Leichtigkeit, die Zeitlosigkeit des Seins hat einen wieder voll in Beschlag genommen. Also in der Mitte des Central Parks ist es fast möglich, New York zu vergessen. Es ist tatsächlich Meilen oder scheint meilenweit entfernt zu sein, wenngleich, Sie sehen es da im Hintergrund, sich diese futuristisch anmutenden Superwolkenkratzer wie Pfeilspitzen in den Himmel erheben. Die sehen tatsächlich aus wie so Fernbedienungen von früheren Bang & Olufsen, Stereoanlagen, sehr schmal geschnittene Gebäude, die einfach die babylonischen Ambitionen der hier tätigen Unternehmer und vor allem auch Bauunternehmer, Baulöwen symbolisieren. Einer davon ist ja ein gewisser Donald Trump, der jetzt amerikanischer Präsident ist, eine ungewöhnliche Karriere. Vielleicht spricht nichts so sehr für die USA, als dass ein Mann vom Zuschnitt eines Donald Trump gewählt werden kann. Das werden vielleicht einige jetzt da der notorischen Trump-Kritiker als Hohn empfinden, sozusagen als monumentale Fehleinschätzung oder als Bestätigung ihrer These, dass die USA verloren sind, dass die USA in einem himmeltraurigen Zustand sind. Ich sehe das ganz anders. Donald Trump ist der unkonventionelle Kandidat gewesen. Das ist der Kandidat, den man überhaupt nie, schon gar nicht auf die Idee kommen darf, ihn jemals zu wählen. Und was haben wir nicht alles gehört und gelesen, nicht zuletzt in der New York Times, warum man diesen Unternehmer, diesen verhaltensauffälligen, im Grunde nicht Politiker, warum man den auf keinen Fall ins Weiße Haus hieven sollte. Und die Amerikaner haben genau das getan. Die Wähler haben genau das getan, was die sogenannten gebildeten Stände, die Medieneliten, die Kultureliten, die Superschlauen, was die von ihnen nicht erwartet haben, ja, was die ihnen regelrecht verbieten wollten. Und jetzt unabhängig davon, wie sie zu Donald Trump stehen, ist doch allein dieser Entscheid Beweis für die Unabhängigkeit und ja auch rebellische Attitüde des amerikanischen Wählers. Vielleicht jetzt nicht hier in New York City, eine eher linke Stadt oder eine betont linke Stadt, gleichzeitig aber auch superkapitalistisch, sondern ja Ausdruck des Wählerwillens, vor allem jetzt in den ländlicheren und konservativen Gebieten. Aber das ist ein gutes Zeichen, meine Damen und Herren, dass da eine Herrschafts- und Meinungs-Mainstream-gewohnte Elite in Anführungszeichen nicht einfach den Tarif durchgeben kann und den Leuten befehlen kann, wen sie da zu wählen haben, dass da etwas anderes herauskommt. Und Donald Trump, das muss man ihm auch zugutehalten, ist ein Unternehmer, der es geschafft hat, sich in diesem Haifischteich des amerikanischen, des New Yorker Immobiliengeschäfts nicht nur zu behaupten, sondern sehr große Erfolge zu haben. Und ich staune dann immer ein bisschen über die Leichtfertigkeit, mit der man sich bei uns über ihn lustig macht, wie man sich an ihm ja auch die Schuhe abputzt, sich über ihn hinwegsetzt, ihn herunterstampft, ohne den geringsten Respekt gegenüber der unternehmerischen und auch der politischen Leistung. Donald Trump hat es geschafft, was nur die wenigsten schaffen, zum einen gewählt zu werden als Präsident, dann abgewählt zu werden, nicht mehr wiedergewählt zu werden und noch einmal zurückzukommen, unter Inkaufnahme gewaltiger Nachteile. Und das sind schon beeindruckende Indizien für eine vitale Demokratie, für den Aufstand des Wählers gegenüber denjenigen, die sich dafür befugt, berufen und fast geburtsgewohnt halten, die Machtknüppel in der Hand zu halten. wir sehen ja in der europäischen Sphäre ähnliche Entwicklungen, dass da eben die altgedienten Eliten nicht von der Macht weichen wollen und alles daran setzen, auch ihre Meinungsmacht, die Opposition, die Andersdenkenden zu verteufeln. Das hat man in den USA auch probiert und bei Trump hat es aber nicht funktioniert. Das heißt ja nicht, dass er alles richtig macht als Präsident, sicherlich nicht. Aber er macht vielleicht auch nicht alles falsch. Und auch da wird wieder geschult oder erforderlich ein differenziertes, ein auch diszipliniertes Denken. So unglaublich, wie hier im Central Park die New Yorker Hochhaushektik verschwindet. Wobei, schauen Sie mal da, diese gewaltigen Skyline, Turmbauten, die sich da erheben, festungsähnlich, unglaublich imposant und eben Ausdruck dieses wuselnden Kapitalismus. Und ich habe ja vorhin meine Eindrücke aus Moskau dagegen geschnitten. In Moskau können Sie beobachten die Prachtentfaltung des Staates. Also der Versuch der staatlichen Macht, sich ein architektonisches Gesicht zu geben mit Bauwerken, die auch die Jahrhunderte, Jahrtausende alte Kontinuität dieses Staatswesens, also die Statik der russischen Staatsmacht symbolisieren wollen. In New York ist etwas ganz anderes zu beobachten. Da drückt die architektonische Landschaft den Kapitalismus aus. Das anarchische Wesen der Marktwirtschaft, da wird gebaut, da wird abgerissen, da werden Wahrzeichen errichtet, aber eben auch Wahrzeichen verschwinden. Nichts ist für die Ewigkeit gebaut. Wobei in New York die Nabelschnüre zu Europa, die Verbindungen, die Luftlinien zur europäischen Kultur immer noch spürbarer und manifester sind als beispielsweise an der amerikanischen Westküste. Dort gibt es gar keine Hemmungen mehr, was den Aufbau- und Niederreißimpuls angeht. Da kann sich ein Stadtbild innerhalb von kürzester Zeit ganz markant verändern. Das ist in New York nicht so ausgeprägt der Fall. Es gibt hier diese historischen Pfeiler der Verankerung, aber auf der schachbrettartig geritzten Stadtlandkarte ist eben innerhalb der einzelnen Kataster, der einzelnen Planquadrate so ziemlich alles möglich, ein permanentes Schaffen und Vernichten, eine kreative Zerstörung, die eben Ausdruck ist von der Vitalität der Marktwirtschaft, von ihrer anarchischen Qualität, während ebenso faszinierend in Moskau die Statik der Macht, die Prachtentfaltung und die Selbstinszenierung eines zentralen Willens im Vordergrund zu stehen hat. Selbstverständlich gibt es auch da organisch Gewachsenes, aber über allem steht natürlich der Wille des Zaren, des Präsidenten hier, den Bürger, sich selbst und vielleicht auch den Allmächtigen zu beeindrucken. Das sind die unterschiedlichen Gesellschaftsentwürfe, das sind die unterschiedlichen Zivilisationen, die sich eben ganz anders auch architektonisch verkörpern. Und in New York ist der Central Park eine ganz spezielle Note, denn wenn man da durchflaniert, und Sie haben es mitbekommen, da ist auch viel Muße und Kontemplation dabei, eben hippieskes innehalten und ein Ort, an dem die Zeit stillzustehen oder verloren zu gehen scheint, wo man alles vergisst, was draußen passiert. Und so gesehen ist der Central Park auch eine Art Widerstand, eine Art Aufstand der New Yorker gegen sich selber, gegen die Geschäftigkeit dieser ruhelosen Stadt mit einer Ruheoase mitten im Herzen dieser Vitalität. Das ist auch eine ganz faszinierende Pointe, die sich einem da erschließt, wenn man nach all den Jahren und einem kürzlichen Moskau-Besuch sich wieder einmal in New York da durch diese verwunschenen Wege, schauen Sie mal, wo ich jetzt bin, das ist also wirklich wie der Welt abhanden gekommen in einer Art naturbelassenem quasi Nirvana, was einem da alles begegnet, das ist fantastisch. Und vor uns liegt ein interessantes Gewässer, da sind Ruderer unterwegs. Ich blende das gleich mal ein. Sie sehen das im Hintergrund, also eine kleine Seenidylle ist da zu sehen, mit Pavillons, wo man auch etwas trinken, wo man etwas essen kann. Und ich glaube, wenn wir schon bei der Filmgeschichte sind, hier hat eine Szene stattgefunden, ist abgedreht worden, dieser wunderbaren Verfilmung des Kinderbuchs Stuart Little von E.B. White, einem der ganz großen amerikanischen New Yorker Schriftsteller des letzten Jahrhunderts. Stuart Little, die sprechende Maus, die adoptiert wird von einer New Yorker Familie. Großartig verfilmt damals, unter anderem mit Gina Davis und der Stimme von Michael J. Fox als Stuart Little. Und da hat es tatsächlich eben eine Sequenz gegeben, die auf diesem Gewässer hier handelte. Da machen sie ein kleines Segelschiff, rennen eine Competition mit Spielzeug-Segelbooten und auf einem ist eben diese kleine Maus beschäftigt, sozusagen als Skipper tätig, und sie erlebt dann ihre Abenteuer in New York. Stuart Little übrigens eine Filmfigur, die journalistisch auch von mir verwertet wurde, nämlich darin, dass es immer darum geht, den Silver Lining, den Silberstreifen am Horizont nicht zu übersehen, also den Lichtblick, das Positive auch in allem Negativen nie zu verkennen. New York, kann man noch etwas sagen, bin ich am Ende meiner improvisierten Stadterkundung, dieses kleinen Stadtrundgangs. Ich werde jetzt dann gleich einen Kollegen treffen am Dakota Building auf der Westside, 72. Straße. Das Dakota Building, ganz berühmt geworden durch den Film Rosemary's Baby von Roman Polanski mit Mia Farrow und John Cassavetes. Ein Horrorfilm, der Maßstäbe gesetzt hat und dann nicht fiktional, sondern sehr tragisch und real. Vor diesem Haus ist 1980 der geniale Band, Co-Leader und Songschreiber der Beatles, John Lennon, erschossen worden. Also ein Gebäude, das sowohl filmisch wie auch realitätsmäßig mit dem Unheimlichen, mit dem Bösen irgendwo in Verbindung zu stehen scheint. Aber es kann eben auch Zufälle geben, die dann solche Interpretationen und abergläubischen Deutungen als geboten erscheinen lassen. Ich werde mich jetzt da gleich dorthin begeben und vielleicht noch mit einer letzten Aufnahme vom Dakota Building mich dann verabschieden aus New York. Wir sehen uns gleich wieder. Und während ich mich nun auf mein Ziel zu bewege, gehen mir da noch ein paar letzte zusammenfassende Gedanken durch den Kopf. Wir stehen ja im 250. Geburtstag der Vereinigten Staaten von Amerika. Und da muss man sich ja fragen, wofür steht eigentlich dieses Geburtstagskind? Was ist das entscheidende Wort? Was ist der Begriff, der einem in den Sinn kommt, sozusagen die Essenz der Vereinigten Staaten? Und weil es sich jetzt gerade so ergeben hat, im Kontrast dazu, was ist die Essenz von Russland? Sozusagen als Spiegelfläche oder als Antipode oder als Erweiterung des Spektrums. Auf die Vereinigten Staaten von Amerika bezogen, würde ich sagen, am Ursprung der USA ist der Freiheitsdrang, ist der Pioniergeist, ist die Bereitschaft, sich neu zu erfinden, den Rucksack abzuwerfen, gewaltige Strapazen auf sich zu nehmen, um dann auf einem neuen Kontinent auch gegen Widrigkeiten zu bestehen, sich durchzusetzen, sich nicht unterkriegen zu lassen. Und die entscheidende Triebfeder ist schon die Freiheit. Und deshalb, glaube ich, kann man heute sagen, sind die USA nach wie vor das Land der Freien, das Land der Tapferen natürlich, der Mutigen, die es geschafft haben, sich hier zu behaupten, in einem Land, das wie in keinem anderen den Wettbewerb groß schreibt, vielleicht sogar fast vergöttert, wenn auch nicht immer fair übt. Das ist auch eine der Lebenslügen der Amerikaner, dass sie den absoluten Wettbewerb predigen, aber selber gar nicht unbedingt zulassen. Stichwort Zölle, Stichwort Regulierungen, Stichwort Gesetzgebungen. Aber die Freiheit jetzt, ungeachtet von allem, ist schon das ganz entscheidende Motiv. Was ist es auf der russischen Seite? Was ist da das Gegenstück? Ich glaube, in Russland ist es der Überlebenswille, ist es der Zusammenhalt und ist es der gemeisterte, erfolgreich gemeisterte Versuch, unglaubliche Schwierigkeiten, gewaltige, auch kriegerische Bedrängungen, die es in der russischen Geschichte seit Anfang an gegeben hat, aufgrund natürlich auch der geografischen Bedingtheit, diesen Widrigkeiten zu trotzen, zu überleben, unglaubliche Anstrengungen, auch Leiden auf sich zu nehmen, um eben am Ende dann doch trotz allem zu triumphieren und sich bärbeißig zu behaupten. Auch der Kampf gegen schwierigste Umweltbedingungen, gegen eine Natur, die alles andere als menschenfreundlich eingestellt ist, mit extremen, auch klimatischen Härten. Und das ist Moskau. Das ist sozusagen die Triumphkathedrale des Überlebenswillens, des trotzigen Selbstbehauptungswillens und auch des Willens zum Zusammenhalt. Weil in der russischen Perspektive nur das Kollektiv, die Gruppe, am Ende sich durchsetzen kann und der Einzelne, wenn er auf sich alleine gestellt ist, es eben nicht schaffen kann. Und ich glaube, man muss beide Lebenserfahrungen, beide Überlebensstrategien gleichermaßen respektieren. Und bevor man sich da ein einfaches Urteil anmaßt über die einen oder die anderen, vielleicht kurz innehalten, sich einfach vergegenwärtigen, was die entsprechenden Entstehungsbedingungen der jeweiligen Staaten waren. Und dann erst öffnet sich vielleicht der Blick auf ein besseres und tieferes Verständnis und vor diesem Hintergrund eben auch zu einem gedeihlichen Zusammenleben. Man muss immer versuchen herauszufinden und zu verstehen, woher die einzelnen Völker kommen, woher ihre Praktiken, ihre Überlebensrezepte kommen, an welchen Realitäten sie sich erproben mussten, bewähren mussten. Und nur so kann man zu einem Verständnis dessen gelangen, was man eigentlich genauer da anzuschauen beabsichtigt. Also, die Vereinigten Staaten von Amerika, New York, eine der nach wie vor faszinierendsten und elektrisierendsten Städte der Welt, Stadt der Freiheit, Stadt des Freihandels, des Kapitalismus, aber eben auch des Innehaltens der republikanischen Naherholung, nicht nur für die Reichen und die Könige, sondern eben für alle. Und dagegen geschnitten Moskau als Triumphkathedrale des zähen Überlebenswillens in einer feindseligen, oft feindseligen Umwelt. Zwei ganz unterschiedliche, sich aber auch in wesentlichen Elementen berührende Lebensentwürfe, denn ich glaube, auch die Russen würden für sich in Anspruch nehmen, ein Pioniervolk zu sein. Während die Amerikaner in den Westen aufbrachen, taten es ihnen die Russen gleich in Richtung Osten. Und so berühren sich die Extreme oder die Unterschiede dann vielleicht auch irgendwo wieder in Alaska und am Beringmeer, wo die Kontinente aneinander sich reiben. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war's mit einer kleinen, spontanen Stadterkundung, mit einer kleinen, auch hoffentlich für Sie interessant angereicherten philosophischen Ausforschung der Unterschiede und Gemeinsamkeiten zweier bedeutender Staaten, die weit, weit größer sind als die Schweiz. Und darum sollten wir Schweizer auch besonders bescheiden sein. Bilden wir uns nicht ein, das Große zu verstehen. Das sind wir vermutlich nicht in der Lage, aber wir können uns bemühen, uns da heranzutasten. Bis bald und alles Gute.